Berufskolleg der Stadt Bottrop. Schule mal anders.
Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer insgesamt vierten Sendung dieses Jahres, die gleichzeitig auch die letzte Sendung dieses Jahr für uns ist. Ich bin der Jan.
Und ich bin der Moritz. Wir beide werden Sie heute Abend durch die Sendung führen.
Zuallererst möchten wir euch, euren Familien und euren Freunden im Namen unseres gesamten Radioteams einen wunderschönen dritten Advent wünschen. Um allerdings nicht allzu viel Zeit zu verlieren, legen wir direkt los mit dem ersten Thema unserer Sendung. Etienne hat für euch erneut das von uns bereits in der letzten Sendung angekündigte Konzert des Kammerorchesters Gladbeck in der Matthias-Jakobs-Stadthalle in Gladbeck besucht und einige Impressionen für euch dort eingesammelt.
Wie war es möglich, in nur einem Jahr so eine Leistung auf die Beine zu stellen? Ich meine, sie sind ja alles keine beruflichen Musiker, sie haben alle noch ein privates Leben. Wie haben sie überhaupt geprobt? Hatten sie viele Proben und wie haben sie diese Proben empfunden?
Ja, es ging langsam los und wir haben uns zum Schluss sehr, sehr gesteigert. Und das hat dann auch richtig Spaß gemacht.
Das Orchester probt ja in Tutti-Proben und in Registerproben über das Jahr und ein Jahr lang mit Unterbrechung der Ferien. Das sind um die 20 Probeneinheiten, jeweils anderthalb bis zwei Stunden. Und dass man das dann hört, wie heute Abend, hoffentlich zum Positiven, davon gehe ich einfach aus.
Natürlich habe ich auch den Dirigenten Tobias Sykolo gefragt, wie er die Proben empfand.
Ja, also wie Sie heute hören konnten, ist es tatsächlich so, dass sich über ein Jahr verteilt jeden Freitag wir uns getroffen haben und versucht haben, die Proben so zu gestalten, dass wir heute auf den Punkt so fit und spielfertig sind, dass heute niemand mehr merkt, dass wir keine Profis, sondern Amateure sind. Und ich glaube, das Ergebnis hat sich hören lassen können.
In der Pause habe ich dann noch den ersten Vorsitzenden Joachim Böckmann gefragt, ob es im Vorfeld des Konzertes noch irgendwelche Schwierigkeiten gab.
Nee, zum Glück nicht. Also die Besetzung war stabil die letzten Wochen. Ich habe gerade gehört, ein Bratschisch muss jetzt weg, weil seine Frau gestürzt ist auf dem Weg hierhin. Also der wird die zweite Halbzeit jetzt nicht mehr mitspielen. Aber ansonsten hat es alles wunderbar funktioniert dieses Jahr.
Thank you.
Ich fand, es war ein tolles Konzert, ich habe sehr viel Freude erlebt. Es spielen hier nur Laien, kein Profimusiker und es hat mich begeistert und ist sehr gut rübergekommen, finde ich. Also es ist meine Musik und die haben gut gespielt.
Ich fand das ganze Konzert total schön. Der Anfang war nicht so mein Ding, aber jetzt hier gerade Beethoven ist wirklich hochprofessionell gespielt worden. Ich war echt überrascht, welches Niveau das Orchester hat. Also ich war das erste Mal hier, heute gerade gehört 24 Jahre, aber... echt Respekt, richtig gut was losgemacht.
Wie Sie bereits gehört haben, war das Feedback durchaus positiv und es lohnt sich auf jeden Fall, dem Kammerorchester einen Besuch abzustatten. Das erste Lied in der heutigen Sendung von Nico Santos, Rooftops. Viel Spaß.
I got your fingerprints on my skin, ever since the day you let me in. I feel your vibes, they are circling, you cut so deep. Cut so deep, we need love leaning to one side. We're free falling in the jungle lights. You have it all, got me on standby. You cut so deep, cut so deep. Cause I thought that the trust had gone. Didn't see this coming along. You made me a believer. You made me a believer. And now I'm shouting from the rooftop, baby. So tight and numb, it got so sick, too much went wrong. You had that match and you let it strike. You cut so deep, cut so deep. Got your darts hitting my bullseye. Watching hope doing overtime. Keep me hanging all through the night. You cut so deep, cut so deep. Hey, I thought that the trust had gone. Didn't see this coming along. You made me a believer. Come pick me up.
Das war Nico Santos mit Rooftops. Runter von den Dächern und ab in die Salzgrotte. Marie und Joelle haben die Salzgrotte in Bottrop besucht und auch dort Interessantes herausgefunden.
So, ich befinde mich jetzt hier in der Salzgrotte in Bottrop und ich habe die Möglichkeit, einmal mit den Inhabern zu sprechen. Hallo.
Hallo Marie, ich bin Claudia Kisters. Mir gehört mit meiner Mutter zusammen die Salzgrotte in Bottrop. Die ist jetzt schon seit 9 Jahren hier. Entstanden aus dem Gesundheitszentrum, was es schon über 26 Jahre gibt. Und wir machen genau seit 9 Jahren auch schon sehr, sehr viel für Demenzerkrankte.
Ja, mein Name ist Brigitte Kisters und wir haben also viele Jahre jetzt schon regelmäßig bemerkt, dass gerade bei der Demenz das Ganze ein bisschen aufgehalten wird, aber dass die Menschen, die dementkrank sind, ganz anders sich wohlfühlen, viel lachen, viel lockerer sind. Und das beflügelt uns natürlich, das Ganze immer wieder zu unterstützen.
Salzgrotte.
Besonders berichten aus Demenzgruppen, die wirklich jede Woche auch hier waren. Deswegen konnten wir ein gutes Feedback auch von den Betreuern und Pflegern erhalten. Es gab zum Beispiel eine Dame, die seitdem die in der Einrichtung dort war, keine Miene mehr verzogen hat. Das heißt, wirklich versteinertes Gesicht. Es gab kein Lachen, es gab kein Weinen, nichts. Und die Dame kam nach dem ersten Besuch hier aus der Grotte, der 25 Minuten auch gedauert hat, der erste Besuch so zum Testen, kam sie raus und hatte schon ein Lächeln auf den Lippen. Und die sind dann wieder zurückgefahren in die Einrichtung und die Pfleger hatten uns am Nachmittag dann wieder angerufen, haben gesagt, die kommt aus dem Lachen hier nicht mehr raus. Und so hielt das eigentlich auch an. Ich will damit jetzt nicht sagen, die hat nur gelacht den ganzen Tag, aber die Mimik war wieder da. Man hat also irgendwas bei ihr so, ich sag mal, rauslocken können. Und das ist ja das, was wir auch bewegen wollen. Wir können die Krankheit nicht heilen, aber man kann noch alles, was irgendwo vorhanden ist, auch wirklich rauslocken und schauen, dass man noch Gutes damit bewegen kann, dass die Lebensqualität eine andere ist. Und das fanden wir so erstaunlich, weil die Dame wirklich sich um 180 Grad gedreht hat. Seitdem die dann kam, war das eine ganz andere Person und das hat uns sehr gefreut, ja.
Das ist natürlich sehr beeindruckend, dass eine Salzgrotte so viel bewegen kann bei Demenzkranken. Können Sie sich das denn erklären, wodurch das kommt?
Ja, das kann man ganz gut auch erklären. In dem Salz, das heißt, es ist Natursalz drin, verschiedene Sachen, nämlich 12 Tonnen in unserer Grotte. Da durch eine ganz bestimmte Temperatur und Feuchtigkeitsgehalt löst sich das Salz und genau in diesem Salz sind alle Mineralstoffe und Spurenelemente, die wir im Körper brauchen, dass überhaupt Schaltungen passieren und dass wir in die Gesundung kommen. Und da die Menschen das dann einatmen, passiert auch sofort in ihrem Chemiehaushalt was. Und dadurch kommen diese ganzen Sachen zustande. Es ist also nicht nur gut für die Atemwege, Knochen, Gelenke, Immunsystem und fürs Herz und ich könnte noch mehr aufzählen, sondern auch in diesem Bereich, nämlich in der Psyche, passiert ganz viel, weil auch da sofort der Stress runtergefahren wird. Und wenn diese Menschen stressfrei sind, denn das ist ja auch eine sehr große Sache bei der Demenzsache, die haben Angst, Angst ist immer gleich Stress, kann man das runterfahren und die können wieder leicht sein. Ja, leicht und auch mehr Lebensfreude bekommen. Und das ist uns wichtig, dass man das hier auch nochmal bieten kann.
Da könnte man das Salz ja schon fast als Wundermittel bezeichnen. Umso faszinierender finde ich, dass das alles hier in einem normalen Haus stattfindet. Also wenn ich mich hier umgucke, das sieht alles eher aus wie eine kleine Wohnung oder vielleicht so ein kleines Lokal. Ein paar Tische sind hier mit Bänken und in der Mitte halt eben die Salzgrotte. Frau Kisters, wie ist die ganze Salzgrotte denn hier entstanden?
Wie Sie sehen, wir sitzen in einem ganz normalen Haus. Aber in diesem Haus haben wir ein Ladenlokal und in diesem Ladenlokal ist eine wunderschöne Grotte eingebaut worden. Das machen natürlich Spezialisten. Wir alleine konnten das nicht, aber die haben unsere Ideen ganz wunderbar umgesetzt. Und wenn Sie nachher vielleicht auch mal reinschauen möchten, in der Grotte selber sind 12 Tonnen Salz eingebaut aus unterschiedlichen Salzsorten und Arten. Und so schaffen wir da drin ein ganz wunderbares Klima, was man vom Meer oder von der See eben her kennt, mineralienhaltige Luft. Und wenn wir eine normale Salzgrottensitzung haben, die dauert 45 Minuten. Und es gibt also auch Sondersitzungen, die dauern dann 25 Minuten.
Ja, jetzt höre ich im Hintergrund so eine Entspannungsmusik. Trägt die auch dazu bei?
Das tut sie, ja. Wobei in der Grotte laufen natürlich ganz unterschiedliche Sachen. Das heißt, man hat auch mal was mit Naturgeräuschen, also nicht nur sanfte, ruhige Melodien. Und das wirkt sich natürlich auch auf den Körper aus. Aber noch schöner, weil man damit noch tiefer in die Entspannung kommt. Das heißt, wenn man sich wirklich mal drauf einlässt, die ersten 5 Minuten, merkt man auch, wie man immer mehr losgelöster wird, man auch kaum mehr Gedanken im Kopf fassen kann und dadurch auch wirklich in die Erholung auch kommt. Das ist ja für uns heute alle wichtig. Also nicht nur für Demenz, auch wenn das gerade unser Thema ist, sondern wirklich jeder für sich eine Auszeit auch hier finden kann, um einfach mal abzutauchen. Ja.
Dann hoffe ich natürlich, dass die nächste Gruppe sich auch wieder gut entspannen kann in der Salzgrotte. Vielleicht können Sie noch einmal kurz sagen, was Sie sich durch die Aktivwoche für Demenz erhoffen.
Ja, was wir gemacht haben, vor vielen Jahren viele Vorträge gehalten und aufmerksam gemacht, dass die Salzgrotte so etwas bewirkt. Und in Bottrop hat sich eine Stiftung zur Verfügung gestellt, das zu bezahlen für den Dementkranken plus Betreuer. Und das finden wir zum Beispiel sehr gut, wenn das weiterhin unterstützt würde, denn da kann man ja nun auch für den Betreuer was tun, denn der hat ja vielleicht oder die, je nachdem wer es betreut, hat natürlich ganz wichtig auch in die Entspannung zu kommen. Und so hat man so miteinander etwas. Und wir würden uns wirklich freuen, wenn das viel mehr in Anspruch genommen würde, denn solange das die Stiftung noch gewährt, wäre das ja schön, auch da das zu unterstützen.
Dann hoffe ich, dass das Angebot weiterhin gut in Anspruch genommen wird und dass auch die Demenz mehr ins Gespräch kommt und die Leute besser aufgeklärt werden. Danke fürs Interview.
Danke auch, Marie.
Vielen Dank.
Ich bin jetzt hier mit Frau Kisters im Gesundheitszentrum Karisma und würde ihr gerne ein paar Fragen stellen über die Salzgrotte, die sich auch hier befindet. Frau Kisters, erstmal, wenn ich jetzt das Wort Salzgrotte höre, da kann ich mir als Schüler relativ wenig drunter vorstellen. Können Sie vielleicht mal für unsere Hörer und Hörerinnen und Hörer erklären, was genau eine Salzgrotte ist?
Ja, unsere Salzgrotte beinhaltet 12 Tonnen Salz unterschiedlichster Art. Salz aus dem Totenmeer, an den Wänden das sogenannte Himalaya-Salz und die Stalaktiten von der Decke sind ein Salzgemisch. Interessant ist, wie die Salzgrotte wirkt. Weil da permanent die gleichmäßige Temperatur herrscht, löst es das Salz und in diesem gelösten Salz sind alle Mineralstoffe und Spurenelemente, die wir im Körper brauchen, dass überhaupt Schaltungen passieren und wir gesund sind. Und diese feinen Partikel atmet man dann in der Salzgrotte ein und die haben natürlich ganz große Wirkung.
Was kann ich aus der Salzgrotte ziehen für mich als Schüler?
Also erstmal generell was zu der Salzgrotte. Das, was Sie einatmen, also sofort auch für die Gesundheit Gutes, heißt, es ist was Gutes für die Knochen, für die Gelenke, für die Atemwege, für die Haut, aber auch sehr gut, den Stress abzubauen und das Immunsystem zu stärken. Und gerade in der heutigen Zeit ist das sehr wichtig, einen Weg zu finden, wo man einen Stressabbau erleben kann. Und dann auch noch in einer solchen wunderbaren Umgebung ist das natürlich wunderbar.
So, Sie haben ja jetzt gerade schon gesagt, dass man in der Salzgrotte auch die Möglichkeit hat, Sachen abzubauen, Sachen hinter sich zu lassen. Gibt es denn da hauptsächlich Dinge, an denen Sie arbeiten in der Salzgrotte?
Ja, speziell mit diesem neuen Projekt gehen wir gezielt auch zum Thema Ängste hin. Wir erleben immer wieder, dass Angst ganz, ganz viel körperliche Symptome auch macht. Zum Beispiel Magenschmerzen, Migräne, nachts kann man nicht schlafen, weil die Angst frisst einen fast auf. Und da gibt es eben spezielle Dinge, die wir dort mit den Jugendlichen erarbeiten in der Salzgrotte, was sie anwenden können, tagtäglich auch für sich, ganz kurze Sachen, aber effektiv genau, um Ängste abzubauen.
Okay, wunderbar. Da kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass das für meine Mitschülerinnen und Mitschüler interessant sein wird, weil Stress und Ängste sind ja eigentlich Sachen, mit denen man in der Schule regelmäßig konfrontiert ist. Frau Kisters, dann bedanke ich mich für das nette Interview und für den tollen Tag in der Salzgrotte.
Ich danke Ihnen.
Wer jetzt also meint, dass ihm oder ihr alles zu Kopf steigt, hat natürlich jetzt mit der Salzgrotte Bottrop eine wunderbare Adresse, um eventuell wieder mit sich selbst ins Reine zu gelangen und wieder runterzukommen. Kommen wir jetzt zur nächsten musikalischen Bereicherung unserer Sendung. Der DJ Marshmello zusammen mit dem im Moment sehr erfolgreichen und aufsteigenden R&B-Star Khalid zusammen mit Silence.
Yeah, I'd rather be a lover than a fighter. 'Cause all my life I've been fighting.
never felt a feeling of comfort. All this time I've been lying, and I never had someone to come home. Nah, I'm so used to shit. Love only left me alone, but I'm at one with the silence. I found peace in your vibes. Can't show me there's no point in trying. I'm at one, and I've been quiet for too long. I found peace in your vibes. Can't show me there's no point in trying. I'm at one, and I've been silent for too long. For favors, my whole life I felt like a burden. I think too much and I hate it. I'm so used to being in the wrong. I'm tired of caring. Loving never gave me a home. So I sit here in the silence. I found peace in your vibes. Can't show me there's no point in trying. I'm at one, and I've been quiet for too long. I found peace in your violence. Can't show me there's no point in trying. I'm at one, and I've been silent for too long.
Wie letztes Jahr auch schon hat Henrike die Familie Kolping besucht, die regelmäßig Aktionen für hilfsbedürftige Menschen veranstaltet. Auch dieses Jahr haben sie sich erneut etwas einfallen lassen. Was genau, erfahren Sie jetzt.
Ich befinde mich hier gerade bei der Kolpingsfamilie Bottrop-Boy. Als Gesprächspartner habe ich heute Christoph Westerwinter. Christoph, möchtest du dich vielleicht einmal kurz vorstellen?
Ja, mein Name ist Christoph Westerwinter, hast du ja gerade schon gesagt. Ich bin 49 Jahre alt, bin mittlerweile über 30 Jahre in der Kolpingsfamilie Bottrop-Boy, die in der Gemeinde St. Johannes ansässig ist. Ja, aktiv eigentlich schon. Das fing an über Fußballspielen und dann auch über Beisitzer im Vorstand. Mittlerweile bin ich im Vorstandsteam. Ja, das so zu meiner Person.
Und kannst du uns vielleicht kurz sagen, für die Leute, die das nicht wissen, worum handelt es sich genau bei Kolping? Also was ist Kolping für eine Organisation?
Also Kolping gehört zu den sogenannten Sozialverbänden. Adolf Kolping selber war erst Schuster und hat sich dann weitergebildet zum Priester und hat sich dann um die Gesellen gekümmert, die damals in schlechten sozialen Verhältnissen gelebt haben, und hat sich da eine Gemeinschaft gebildet. Und daraus sind die heutigen Kolpingsfamilien entstanden, die es weltweit gibt.
Und wie ich aber überhaupt auf euch gekommen bin, ist, dass ich gehört habe von einer sogenannten Schuhaktion. Worum handelt es sich genau bei der Schuhaktion und wofür wird dabei gesammelt?
Ja, diese Schuhaktion nennt sich eigentlich Mein Schuh tut gut. Die wird jedes Jahr durchgeführt. Da werden in den einzelnen Kolpingsfamilien werden Schuhe eingesammelt, die dann zentral gesammelt werden bei einer Kolpings Recycling Firma. Die werden dann sortiert und dementsprechend auch weiterverteilt in arme Länder, wo halt keine Schuhhersteller, wo es keine Schuhhersteller gibt, werden die dann verteilt und helfen dann damit den Familien ihren Unterhalt zu finanzieren.
Das hört sich auf jeden Fall nach einer sehr guten Aktion an. Wie funktioniert das Ganze denn? Also wie kann man sich das vorstellen? Wie wird das in den verschiedenen Gemeinden organisiert?
Also hier in Bottrop wird es so gemacht und ich glaube, das wird auch eigentlich überall so gemacht, dass es am Kolping-Gedenktag, der immer um den 4. Dezember rum ist, werden die Schuhe eingesammelt, entweder in der Kirche oder wenn die Kolping-Gedenktage sind, die Versammlungen sind, dass man da dann die Schuhe mitbringen kann. Und dann werden die zentral gesammelt von Bottrop aus und werden dann verschickt zu dieser Kolping-Recycling-Firma.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist das nicht nur in Ihrer Gemeinde, Gemeinde hier so, sondern auch in ganz Bottrop und in vielen anderen Gemeinden. Ist das richtig?
Ja, das ist korrekt. Das ist also nicht nur in Bottrop, das ist in jeder Comic-Familie, sollte das eigentlich durchgeführt werden. Ich behaupte mal, deutschlandweit soll das durchgeführt werden, ja.
Und wie viele Schuhe wurden denn letztes Jahr eingenommen bei der Schuhaktion? Und vielleicht können Sie uns auch einen Betrag nennen, wie viel dabei rumgekommen ist?
Also im letzten Jahr sind über 238.000 Paar Schuhe gesammelt worden. Das gab einen guten Erlös von fast 75.000 Euro, der dann in die Adolf-Kolping-Stiftung überwiesen wurde.
Das ist auf jeden Fall ein ordentlicher Betrag. Ich denke, da wurden vielen Kindern und Familien von geholfen. Dankeschön.
Bitteschön.
Falls auch Sie noch Schuhe überhaben, spenden Sie diese doch, statt sie in den Müll zu werfen. Bis Ende Januar 2018 bietet sich Ihnen noch die Möglichkeit, Schuhe dort zu spenden. Henrike war ebenfalls auch bei Herr Kückelmann, dem Organisator des Bottroper Weihnachtsmarktes. Was es dort für Neuigkeiten gibt, erfahren Sie jetzt.
Ja, ich stehe hier gerade auf dem Bottroper Weihnachtsmarkt und neben mir habe ich den Stefan Kückelmann. Stefan, möchtest du dich einmal kurz vorstellen, bitte?
Ja, hallo Henrike, vielen Dank. Ich bin der Stefan Kückelmann, gehöre zum Team der Agentur 4Point Events und wir organisieren den Bottroper Weihnachtszauber.
Ja, danke schön. Ich habe da mal ein paar Fragen vorbereitet, die mich so interessieren würden, rund um den Bottroper Weihnachtsmarkt. Ja, der Bottroper Weihnachtsmarkt, den gibt es ja jetzt schon, so wie er jetzt im Moment ist, schon seit ein paar Jahren und ist auch relativ gut besucht. Wie war denn der Auftakt bisher?
Ja, der Auftakt war sehr erfolgreich. Wir sind ja jetzt schon seit ein paar Wochen zugange auf unserem Bottroper Weihnachtszauber und ja, traditionell mit dem Anglühen haben wir angefangen und die Bottroper sind da ganz verrückt. Die Innenstadt ist proppevoll und wir sind sehr zufrieden.
Ja, das hört sich auf jeden Fall schon mal sehr gut an. Gibt es denn irgendwelche besonderen Angebote für Kinder oder Familien oder sowas, was der Bottroper Weihnachtsmarkt bietet?
Auch das. Wir haben Kinderkarussells in der Innenstadt, aber auch auf dem historischen Rathausplatz haben wir dieses Jahr ganz neu ein kleines nostalgisches Kinderkarussell. Zudem gibt es bei uns auch einen Familientag jeden Sonntag, Kinderaktionen auf der Bühne, aber auch das Schmücken von Christbaumkugeln und so weiter. Also wir machen eine Menge für Kinder und explizit bieten wir da immer den Ele-Familiensonntag an.
Gibt es denn jetzt noch irgendwelche, sag ich mal, Events oder sowas auf dem Bottroper Weihnachtsmarkt, die in Zukunft noch stattfinden?
Ja, gibt es, kann ich jedem ans Herz legen. Also natürlich erstmal pauschal unseren Bottroper Weihnachtszauber, der auf dem historischen Rathausplatz stattfindet. Der öffnet immer von Donnerstag bis Sonntag von 15 bis 22 Uhr. Dazu kann ich herzlich einladen. Hier gibt es täglich Programm auf der Bühne, Live-Musik. Und zum Abschluss des Bottroper Weihnachtsmarktes ist auch über die Stadtgrenzen hinaus bekannt, das große Abglühen. Also nach dem Anglühen zum Anfang gibt es dann immer auch ein großes Abglühen. Und da steht die Innenstadt auch Kopf. Und da gibt es auch noch viel Live-Musik und einen grünen Abschluss. Also das kann ich jedem ans Herz legen. Das ist am 21. und 22. Dezember. Und da werden wir dann die Tore des Weihnachtsmarktes dann schließen.
Ja, das hört sich auf jeden Fall gut an. Und ich denke, das Abglühen wird auch wieder sehr voll werden. Ja, damit danke ich mich sehr recht herzlich bei dir und wünsche dir noch eine schöne Weihnachtszeit.
Auf dem Weihnachtsmarkt gibt es Glühwein zum Aufwärmen bei den kalten Temperaturen. Bei uns gibt es Kings of Leon mit Sex on Fire.
Nachdem wir jetzt alle warme Gedanken bekommen haben, machen wir weiter mit einem anderen heiß diskutierten Thema. Immer wieder hört man in den Nachrichten, dass der IS junge Leute aus Europa oder gar anderen Teilen der Welt versucht, für sich zu rekrutieren und dies auch leider nicht selten schafft. Unser Berufskolleg hatte die Ehre, eine Theatergruppe zu empfangen, die mit ihrem Stück genau dieses Thema aufgreift. Ich habe mich daher im Anschluss an das aufgeführte Stück mit den drei Schauspielern der Gruppe getroffen, um noch etwas mehr über das Stück, die Schauspieler sowie das Thema selber zu erfahren.
Stellen Sie sich doch bitte nacheinander einmal für unsere Hörerschaft vor.
Also mein Name ist Nevin Nötig, ich bin Schauspieler, ich spiele den Bilal und ich komme aus Köln, wohne ich in der Nähe von Köln und es macht mir Spaß, diese furchtbare Rolle zu spielen.
Ja, Andreas Kunz, auch aus Köln, 51 Jahre, auch Schauspieler seit vielen, vielen Jahren hier am Westfälischen Landestheater. Ich selber spiele in dem Stück den Milan, das ist der Freund der Reporterin, der versucht, sie davon abzuhalten, immer tiefer einzutauchen in diese Geschichte.
Ich bin Mirka Ritter, 38, und ich spiele die Rolle der Anna bzw. der Melody.
Nachdem Sie sich jetzt alle nacheinander vorgestellt haben, würde ich gern wissen, worüber das Stück überhaupt geht.
In dem Stück geht es um die Anwerbung junger Mädchen für den Dschihad. Und zwar gibt es eine Sache, dass IS-Kämpfer über Internet junge Mädchen ansprechen und sie zur Heirat überreden und ihnen nach Syrien locken, dass sie da mit den Kämpfern halt zusammen sind, Kinder gebären, neue Kämpfer gebären dadurch und sie locken sie quasi weg von aus Europa in die Falle, kann man sagen. Darum geht es im Stück und das ist wirklich passiert. Eine Journalistin hat sich als junges Mädchen ausgegeben, um dem auf den Grund zu gehen und die hat tatsächlich Kontakt aufgenommen mit einem Dschihadisten, der sie tatsächlich heiraten wollte. Und die war auch kurz davor, bis nach Syrien zu kommen, um ihm da weiter zu recherchieren. Aber das wurde dann letzten Endes doch zu gefährlich. Dann hat sie dann abgebrochen und da den Artikel geschrieben und ein Buch darüber geschrieben. Und sie lebt jetzt unter falschem Namen, weil sie mit Tode bedroht wurde von Seiten der IS. Und wie gesagt, das Buch wurde geschrieben und wir haben das als Theaterstück neu bearbeitet und jetzt auf die Bühne gebracht.
Das von Ihnen in dem Stück angesprochene Thema ist ja bekanntlich ein sehr kontroverses und viel diskutiertes Thema. Es wird viel in den Nachrichten, aber auch sehr viel privat darüber diskutiert und bekanntlich scheiden sich bei dem Thema auch sehr stark die Geister. Daher ist nun meine Frage, wie ist denn bis jetzt so die Resonanz zu dem Stück? Ist sie eher positiv oder kann man sagen, dass da auch ab und an mal Stimmen auftauchen, die das sehr stark kritisieren, wie Sie dieses Stück aufführen oder generell das Thema, das Sie behandeln? Ja, die einfach sagen, das Thema gehört einfach nicht in die Öffentlichkeit und gehört auch nicht so diskutiert. Oder wie sieht's da aus?
Also bis jetzt hatten wir keine negativen Sachen gehört. Eher im Gegenteil, dass, also jetzt gerade auch hier an dieser Schule, ein Junge aus Syrien erzählt hat, dass das bei dem genauso gelaufen ist, über Facebook angeworben werden oder Mitschüler im Irak aus der Klasse. Bei der letzten Vorstellung hatten wir eine, die erzählt hat, genau so ist das ihrer Freundin passiert. Die ist bis Amsterdam gekommen und wurde dann aufgehalten und lebt jetzt auch geheim in einer fremdfinanzierten Wohnung so und muss immer noch dafür sorgen, dass die keinen Kontakt hat zu diesen Leuten.
Sie sind, habe ich gehört, die einzige Gruppe, die ein solches Theaterstück spielt. Haben Sie daher selber zwischendurch vielleicht, weil Sie ja gerade sagten, die Journalistin, die dieses Buch verfasst hatte, ist jetzt untergetaucht, lebt unter falschen oder anderem Namen. Haben Sie eventuell da gegebenenfalls auch Angst, dass da irgendwie Drohungen kommen könnten oder dass man auch Ihnen vielleicht sogar, um es ganz krass zu sagen, mit dem Tod drohen würde, dafür, dass Sie sowas hier spielen?
Also ich habe persönlich jetzt keine Angst. Ich glaube, es gibt noch eine Zwischenebene, weil wir die Schauspieler sind. Das heißt, wir haben dieses Stück nicht wir haben das Stück nicht geschrieben, wir haben es nicht initiiert, sondern wir bringen es praktisch nur auf die Bühne. Und ich glaube, ist zumindest meine Fantasie, dass man da zumindest noch eine Ebene dazwischen hat. Ansonsten finde ich es wichtig, diese Geschichte zu erzählen. Und Es gab zu allen Zeiten, gab es immer wieder gab es immer wieder Konflikte mit Kunst, Kultur, wie gesellschaftspolitisch ist sie. Ich glaube, das ist auch eine Herausforderung des Berufes. Ich meine, hier in Deutschland können wir uns glücklich schätzen, wir dürfen hier alles spielen, wir können hier alles machen. Es gibt andere Länder, wo Schauspieler verfolgt werden. Von daher finde ich es auch wichtig, dass wir jetzt hier nicht anfangen, in Deutschland uns darüber Gedanken zu machen und andere Kollegen, die in anderen Ländern einfach für ihre Stücke, für ihre Überzeugung verfolgt werden, die wirklich Angst haben, dass wir dem nicht nachstehen.
Die nächste Frage ist an Sie gerichtet, Herr Nötig. Sie spielen in dem Stück eine sehr extreme und sehr radikale Rolle. Wie fühlt es sich an, einen solchen Menschen zu spielen?
Also es klingt vielleicht paradox, aber es macht Spaß. Also es ist interessant, es macht Spaß zum Spielen. Aber ich weiß auch, dass es eine wirklich im Realen eine sehr gefährliche Person ist. Das weiß ich, aber ich bin nicht deshalb selber eine gefährliche Person, nur weil ich eine gefährliche Person spiele. Also insofern dieser Unterschied ist immer da.
Das schließt eigentlich direkt die nächste Frage mit ein. Die geht dann vielleicht an Sie beide sogar nochmal. Dadurch, dass Sie jetzt diese Rolle spielen, erlebt man das Ganze vielleicht oder das ganze Thema vielleicht auch nochmal mit Sicherheit anders, als wenn man jetzt einfach nur in den Medien davon mitbekommen würde. Was zieht man da für Schlüsse heraus und nimmt man vielleicht auch mit dann für sein eigenes Leben?
Also erstaunlich fand ich, als wir angefangen haben zu proben, gab es viele Artikel und Dokumentationen zu diesem Thema und dass das teilweise eins zu eins genau so vonstatten gegangen ist, wie das diese Journalistin erlebt hat. Ansonsten, ich weiß immer noch nicht, warum junge Menschen das machen. Also nicht nur Frauen, also junge Mädchen, sondern auch Jungs. Ich verstehe es immer noch nicht. Es ist eher so, dass ich mich zunehmend frage, was kann die Gesellschaft, was können Eltern, Lehrer, Freunde, was kann man tun, um jemanden davon abzuhalten, sich so aufzugeben, weil man hat natürlich ein Ziel, ne? Man bekommt eine Aufgabe gestellt, aber man gibt sich komplett auf. Also du hast dann, sobald du da bist, bist du entweder Kanonenfutter oder die Frau von oder sonst. Also du hast absolut gar keine Rechte und es ist einfach kein Spaß.
Also vorher war für mich die Situation Syrien, Dschihad, alles ist so weit weg, das tangiert mich gar nicht. Und jetzt, wo ich das spiele und mich damit beschäftige, sehe ich doch, wie nah es ist, dass man quasi übers Internet, übers Netz, über Facebook, über was weiß ich, diese ganzen Plattformen, man wirklich direkt da dran ist. Dann ist die Entfernung, ist da wirklich, es ist keine, es ist direkt an dir dran. Und das hat mich doch, hat mich so zu denken gebracht, dass man wirklich, wirklich die Augen offen halten muss und die Ohren offen und sagen, das kann man, sowas kann man nicht wegdrücken und sagen, damit habe ich nichts zu tun, sondern es ist wirklich hier. Und das ist etwas, wo ich denke, man muss da umso mehr auch dafür kämpfen, dass es auch präsent bleibt, dass die Gefahr da ist, dass man nicht diese Gefahr sagen, ach naja, was geht uns das an, aber sie ist einfach da, weil diese Verführung, die funktioniert.
Abschließend jetzt noch die Frage, schildern Sie uns doch bitte einmal die Intention dieses Stückes.
Also für mich hat es was mit Aufklärung zu tun, mit Information. Das heißt, wenn jetzt junge Menschen, die das Stück gesehen haben oder einfach von Freunden hören, von Bekannten hören, ich habe auf YouTube habe ich irgendwie ein merkwürdiges Video gesehen und das davon erzählen, dass einfach gute Fragen gestellt werden. Also, dass man nicht einfach blindlings da reinläuft, weil diese Videos teilweise wirklich hervorragend gemacht sind. Also, da könnte sich, glaube ich, die Bundeswehr noch eine Scheibe von abschneiden, also als Promo-Video, sondern dass man einfach sehr genau erkennt, was steckt wirklich dahinter. Und halt einfach für sich nochmal mit einem anderen Bewusstsein da dran geht.
Dass man schon weiß, so wie das eben bei uns gespielt wurde, so hat die Journalistin das erlebt. Die hat das eins zu eins aufgenommen, in ihr Buch geschrieben. Wir haben nichts dazu erfunden. Und diese Widersprüche, die auftauchen in seinem Verhalten, dass man sich das ruhig vergegenwärtigt und merkt, auf der einen Seite sagt er, am Kapitalismus krankt die Welt und auf der anderen Seite möchte er aber den Mac haben und irgendwelche Parfums oder so. Und das und jemand, der sagt, wir vertreten die alleinige Wahrheit, da werde ich skeptisch.
Ja, ich kann nur sagen, wach sein, kritisch sein und nicht naiv alles glauben, was einem gesagt wird. Das, denke ich, sollte dieses Stück vielleicht auch transportieren.
Nicht nur dieses Thema ist ausgiebig diskutiert. Auch ganz andere Sachen stehen im Moment im Fokus der Gesellschaft. Allerdings möchte ich jetzt nicht weiter auf solche Themen eingehen, sondern auf eine Sache, die auch mir persönlich am Herzen liegt. Man sagt ja, dass Weihnachten das Fest der Liebe ist. Jedoch kriegt man immer mehr das Gefühl, dass die eigentlichen Werte des Weihnachtsfestes immer weiter in den Hintergrund rücken. Stattdessen rückt der Konsum und andere, viel zu banale Dinge, immer weiter in den Vordergrund. Wir haben uns daher entschlossen, dass wir jetzt ein Lied spielen werden, das genau dieses Verhalten kritisiert. Jeder kann selbst für sich entscheiden, wo er oder sie seinen Schwerpunkt setzt an Weihnachten. Wir jedoch freuen uns lieber auf die Zeit mit unseren Familien statt auf die Geschenke. Egal für was ihr euch entscheiden solltet, wir wünschen euch im Namen unseres gesamten Radioteams einen schönen restlichen dritten Advent, ein besinnliches und frohes Weihnachtsfest sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr. Jetzt aber viel Spaß bei Der Weihnachtsmann vom Dach von den Toten Hosen.
Glaub mir, ich hab den Weihnachtsmann mit eigenen Augen gesehen. Er ist zur Zeit bei uns im Haus und hält sich dort versteckt. Er riecht nach Äpfeln und nach Schnee. Er kommt wohl gerade aus seinem Wald. Seine Augen sehen so traurig aus, ihm ist bestimmt ganz kalt. Hört mir irgendjemand zu? Der Weihnachtsmann ist hier bei uns. Er hängt auf dem Dachboden rum. Ich glaube, er braucht Hilfe und ist in Not. Plätzchen, Nüsse und Geschenkpapier auf dem Boden zerstreut, zwischen zwei Wunschzetteln und einer Flasche Schnaps liegt sein Studentenausweis. Der rote Mantel und sein weißer Bart, ja selbst die Stiefel liegen neben seinem Sack. Mittendrin ein umgekippter Stuhl, auf einer Karte steht von ihm ein Grund. Ein leichter Wind im Rhythmus mit dem Kerzenlicht, das in der Ecke brennt. Er hat sich direkt unterm Fenster an einem Balken aufgehängt. Man kann die Kirchenglocken von hier hören, wenn man ganz leise ist. Ein Tagebuch liegt auf dem. Der letzte Eintrag ist noch frisch. Nur einen Satz schrieb er groß und breit. Ich bin hier und Bethlehem ist weit. Frohe Weihnacht, ich hoffe es geht euch gut. Seid nicht böse über meine Flut. Ich schau euch trotzdem von mir um. Bye.